Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Lukas 13, Verse 6 bis 9. Jesus Christus ist hier am Wort. Und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Gemeinde Jesu Christi, es ist der letzte Tag des Kalenderjahres und wie üblich in diesen Tagen blickt man zurück, zieht Bilanz und nimmt sich eine Menge vor für das neue Jahr. Etwas Ähnliches findet auch in unserem heutigen Text statt, in unserem heutigen Gleichnis. Auch hier wird Bilanz gezogen. Und es wird eine Entscheidung mit Blick auf die Zukunft getroffen. Dieses Gleichnis wird ja zuweilen in einer Art und Weise gedeutet, die mit der Heiligen Schrift als Ganze nicht unbedingt harmoniert. Wir werden im weiteren Verlauf noch genauer auf diese Deutung zu sprechen kommen. Aber als Hintergrundinformation wollen wir uns einmal den Kontext genauer ansehen, in dem dieses Gleichnis geredet wird. Und zwar ist es dafür ganz hilfreich, wenn wir uns die ersten 5 Verse von Lukas 13 nochmal anschauen. Also die Verse, die unserem Predigtext unmittelbar vorangehen. Dort lesen wir Folgendes. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Was war hier geschehen? Von was wird hier berichtet? Eine Gruppe Galiläer war offenbar gerade dabei gewesen, im Tempel in Jerusalem Opfer darzubringen, als römische Soldaten über sie herfielen und sie töteten, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. In der Tat eine grausige Begebenheit. Und dass diese hier eher so beiläufig und eigentlich nur als Hintergrundinformation für ein Gleichnis erwähnt wird, das mag uns zeigen, dass solche Vorfälle in der damaligen Zeit vielleicht gar nicht ungewöhnlich waren. Aber blicken wir genau auf den Text. Es waren etliche eingetroffen, die ihn berichteten. Und auf der Antwort Jesu können wir schließen, was er sich da eigentlich anhören musste. Was diese Leute ihm eigentlich zu verstehen geben wollten. Sie waren zu ihm gekommen, Leute aus Jerusalem, Juden, die von diesen Ereignissen gehört hatten und die sie jetzt weitererzählten mit einer gewissen Selbstzufriedenheit. Habt ihr schon gehört, was mit diesen nichtsnutzigen Galiläern geschehen ist? Sicher hatten die mal wieder schwer gesündigt. Dieses Gericht kommt nicht ganz zu Unrecht über sie. Das war ganz sicher ihre Haltung. Und darum musste der Herr sie zurechtweisen. Zunächst mit einer rhetorischen Frage, ob diese denn größere Sünder waren als andere. Dann mit einem Hinweis auf ein weiteres Unglück in Siloa. Und schließlich mit einem Gleichnis, unserem heutigen Predigttext. Und wir wollen dieses Gleichnis betrachten, das Gleichnis vom Feigenbaum unter drei Fragestellungen. Erstens die Frage, wer ist dieser Feigenbaum? Zweitens, warum soll der Feigenbaum abgehauen werden? Und drittens, warum soll er dann noch ein weiteres Jahr stehen bleiben? Die Elemente in diesem Gleichnis erscheinen uns auf den ersten Blick einigermaßen vertraut, aber ich will doch im Einzelnen kurz auf sie eingehen. Der Weinberg und damit verwandte Begriffe begegnen uns in der Heiligen Schrift ja des Öfteren. Wir brauchen nur an unsere erste Schriftlesung aus Jesaja 5 zu denken. Daran angelehnt finden wir in Markus 12 ein Gleichnis. Und natürlich kommt uns beim Stichwort Wein auch gleich der Ausspruch Jesu in den Sinn: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Weinberg, Weinstock und Reben. Das hat immer etwas mit dem Reich Gottes zu tun und mit denen, die in diesem Reich stehen. Wir können es so deuten: Der Weinberg ist das äußerliche Reich der Himmel, das Reich, wie es sich hier in der Welt zeigt. So wollen wir das in diesem Gleichnis verstehen. In diesem Weinberg nun, da steht ein Feigenbaum. Das ist nicht unbedingt das, was man in einem Weinberg erwarten würde. In einem Weinberg erwarten wir normalerweise lange Reihen von Rebstöcken. Aber hier steht auch noch ein Feigenbaum. Ein Feigenbaum ist nicht irgendein Obstbaum, sondern ein ganz besonderer. Und auch hier ist der Baum ein besonderes Gewächs im Reich Gottes. Im Reich Gottes, wie es sich damals zur Zeit des langsam verblassenden alten Bundes offenbarte. In Jesaja 5 haben wir gelesen von einer Lieblingspflanzung im Weinberg. Und diese Lieblingspflanzung, die wird als die Männer von Juda identifiziert. Allgemein können wir es so zusammenfassen: Dieser Feigenbaum ist das Kernvolk Israel. Israel als Nation, als Nachkommenschaft Abrahams im Land Kanaan. Manchmal wird dieser Feigenbaum auch als Bild für einen beliebigen Gläubigen gedeutet. Ein einzelnes Glied im Leib Christi. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Aus dem Kontext, den wir gerade gelesen haben, geht hervor, dass es hier um eine Gruppe gehen muss. Eine Gruppe wie die Galiläer, wie die Unglücklichen in Siloa. Nun also eine Gruppe, die im Reich Gottes historisch gesehen einen besonderen Platz einnahm. Und das ist nun einmal Israel. Und damit ist nicht das geistige Israel gemeint, nicht Abrahams Kinder nach der Verheißung, sondern das äußerliche, das weltliche Israel und Juda, die Nachfahren Abrahams nach dem Fleisch. Sie haben als Nation und als Kirche des alten Bundes einen besonderen Platz unter den Völkern eingenommen. Über den Herrn des Weinbergs brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren. Das ist Gott, der Herr. Er ist der Eigentümer der ganzen Welt. Er ist der Schöpfer auch seiner Gemeinde. Und er hat seinen Knecht, den Knecht des Herrn, als Kopf und Hüter und Hirten der Gemeinde eingesetzt. Und er sorgt dafür, dass sie am Leben bleibt. Er ernährt sie und er tritt als Mittler für sie ein. In unserem Gleichnis ist von einem Weingärtner die Rede. Gemeint ist natürlich der Herr Jesus Christus selbst. Worin besteht der Zweck eines Baumes? Was hat ein Baum für einen Nutzen? Genauer gesagt, ein Baum, der in einem Weinberg oder noch allgemeiner in einer Obstplantage steht. Was erwartet man von so einem Baum? Nun, er soll natürlich gute Früchte hervorbringen, die man dann ernten und essen kann. Und darum ist es nicht überraschend, dass der Herr des Weinbergs kommt, um zu sehen, ob der Baum Frucht trägt. Und er sieht nach und er findet keine Früchte. Wir lesen sogar, dass er schon seit 3 Jahren kommt und nachsieht und vergeblich nach Früchten sucht. Ich bin nun in der Landwirtschaft und im Obstbau nicht so bewandert. Und bei exotischen Gewächsen erst recht nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass dieser Feigenbaum eine recht interessante Eigenart haben soll. Nämlich die, dass zuerst seine Früchte reif werden und erst danach die Blätter wachsen. Und die Blätter bedecken dann mit der Zeit die Früchte und man kann von Weitem gar nicht erkennen, ob der Baum nun Früchte hat oder nicht. Alles ist voller Laub. Und erst wenn man nah herangeht, das Laub vielleicht sogar zur Seite schiebt, dann sieht man die Früchte, die Feigen. In diesem Gleichnis sind die Feigen natürlich keine wirklichen Feigen, sondern es sind die Früchte, die der Herr des Weinbergs ernten will. Von seinem Volk erwartet er nicht, dass Obst darbringt, sondern geistige Früchte. Er erwartet Glauben, er erwartet Gehorsam, er erwartet Gerechtigkeit, er erwartet Ehre und Anbetung. Er erwartet mit einem Wort Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das sind dann auch die Früchte, die der Herr von Israel und Juda erwartet. Wenn wir das bedenken, dann ist der Feigenbaum doch ein sehr treffendes Bild für das Volk. Rein äußerlich war es um diesen Feigenbaum wohl sehr gut bestellt. Er war über und über mit grünen Blättern bedeckt, sah kerngesund aus. Und genauso war es auch rein äußerlich mit dem Volk. Was hatten sie nicht alles von Gott erhalten? Was hatte Gott ihnen nicht alles offenbart? Er hatte mit ihren Vätern seinen Bund aufgerichtet. Er hatte sie aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Sklavenhaus, hinein in ihr eigenes verheißenes Land. Er hatte ihnen sein Gesetz gegeben. Ein Vorrecht, das er allen anderen Völkern vorenthalten hatte. Er hatte ihnen mächtige Könige gegeben, David, den weisen Salomo. Er hat in ihrer Mitte gewohnt, in seinem Tempel. Dort konnte das Volk Gemeinschaft mit seinem Gott haben, durch die Sühnopfer und Zeremonien. Ja, er hatte sie sogar aus ihrer selbstverschuldeten Gefangenschaft zurückgeführt. Er hatte sie, das zerstörte Jerusalem samt dem Tempel, wieder in Besitz nehmen lassen, wieder aufbauen lassen. Er hatte ihn im Laufe der Zeit immer mehr von sich und seinem Gnadenbund offenbart. Und jetzt hat er sogar seinen eigenen Sohn in ihre Mitte gesandt. Eine noch deutlichere Offenbarung von Gottes Güte kann man sich nicht mehr vorstellen. Und in diesem Zusammenhang fällt uns sicher die Klage des Apostels Paulus ein. Die Klage über seine Volksgenossen, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. All das hatten sie. Aber es blieb an der Oberfläche. Immer wieder waren sie von den Wegen Gottes abgewichen. An jeder Wegbiegung in der Wüste hatten sie aufbegehrt und wollten zurück ins geliebte Ägypten. Während Mose oben auf dem Horeb die Gesetzestafeln in Empfang nahm, wurden am Fuß des Berges die Goldstücke zusammengeschmolzen, um das goldene Kalb zu zimmern. In Kanaan verschonten sie nicht nur die Heidenvölker, sondern sie vermischten sich mit ihnen und wandten sich ihren Götzen zu. Und die Propheten, die Gott im Laufe der Jahrhunderte zu ihnen gesandt hatte, um sie zur Umkehr aufzurufen, die wurden verjagt oder getötet. Und jetzt, zu der Zeit, als der Sohn Gottes selbst unter ihnen war, da befielen sie sich in Lippendienst und Selbstgerechtigkeit und sie hassten den Christus, weil der ihre Verdorbenheit ans Licht brachte. Alles, was Israel nach außen zeigte, das war nur Laub, nur Blätter. Darunter gab es keine Früchte. Und somit hatte der Feigenbaum seinen Zweck verfehlt. Denn keine Früchte zu tragen, das bedeutet eben, keinen Nutzen zu haben für den Herrn und Eigentümer. Und schlimmer noch, der Baum, so wie er war, er schadete den übrigen Gewächsen im Weinberg. Er zieht völlig ohne Nutzen eine Menge Wasser und Nährstoffe aus dem Boden, die den anderen Pflanzen fehlen. Er bedeckt mit seiner riesigen Krone eine große Fläche mit Schatten und verhindert dadurch, dass Pflanzen in den Genuss des Sonnenlichts kommen. Er stellt eine Einschränkung, ja eine Gefahr für den Weinberg als Ganzen dar. Und der Herr fragt ja selbst, warum macht er das Land unnütz? Warum tötet ihr die Propheten, die das lebendig machende Wort Gottes bringen? Warum verdunkelt ihr die Schriften, die von mir Zeugnis abgeben? Das ist die Anklage Gottes an sein Volk. Und darum kann es nur einen Entschluss geben. Der Weingärtner erhält den Auftrag, haue den Feigenbaum ab. Dann könnten wir meinen, es wird ja auch höchste Zeit. Wenn schon die Galiläer im Tempel getötet worden waren, wenn schon dieser Turm von Siloa die Menschen unter sich begraben hatte, das waren doch alles keine größeren Sünder als Israel. War der Grund, dass Israel als Nation weiterhin Bestand hatte, der, dass sie weniger schlimme Sünder waren? Wohl kaum. Warum hatte Gott sein Volk nicht längst vernichtet? Wenn der Feigenbaum schon seit 3 Jahren keine Früchte brachte, warum hat er ihn nicht längst abgehauen? Wir müssen dabei immer eines bedenken. Wir müssen Israel als ein Ganzes betrachten, als eine Nation. Eine Nation unter einem König, mit einem Tempel, einem Gesetz, einer Priesterschaft. Und wir kennen das Sprichwort, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Und so war es auch dort. Die gottlose, weltliche und geistliche Führung, die das Zepter schwang, die stand als Kopf stellvertretend für das Volk als Ganzes. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Jude gottlos war. Ein Überrest aufgrund der Gnadenwahl war zu allen Zeiten übrig geblieben. Auch jetzt noch, als Christus seinen irdischen Dienst angetreten hatte. Wahrscheinlich sind uns in den vergangenen Tagen zu Genüge Beispiele vor Augen gestellt worden. Zacharias und Elisabeth, Josef und Maria, die Hirten auf dem Feld. Das waren alles Juden, gottesfürchtige Juden. Das waren Israeliten, die Gottes Verheißungen glaubten und sich zu eigen machten. Aber sie waren nur ein Überrest. Wie es in Jesaja 1,8 heißt, eine Hütte im Weinberg, ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Als Nation betrachtet, war Israel ganz und gar gottlos geworden. Aber jetzt tritt der Weingärtner hinzu und stimmt den Herrn sozusagen um. Und der gewährt dem Feigenbaum noch ein weiteres Jahr. Warum? Als Antwort hört man oft, Gott gebe Israel hier nochmal eine letzte Chance zur Umkehr. Christus stellt sich zwischen Gott und das Volk, bittet um Gnade, um Aufschub. Und jetzt sei nochmal zum letzten Mal Gelegenheit zur Buße. Alle Gnadenmittel können noch einmal aufgefahren werden, um das Volk vielleicht doch noch umzustimmen. Natürlich findet man eine Begründung in den Worten des Gleichnisses, genauer gesagt in den Worten des Weingärtners: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Aber diese Deutung des Textes müssen wir ablehnen. Denn hinter dieser Deutung steckt die alte Irrlehre des Arminius und anderer, die heute so lebendig ist wie niemals zuvor. Dass Gott sich eben nach jedem Menschen ausstrecke und dass er wirklich jeden retten wolle. Aber wenn der Mensch sich weigere, dann sei auch Gott machtlos und könne nicht mehr weiterhelfen. Eine solche Lehre müssen wir verwerfen. Denn die Macht aus dem allmächtigen Gott, auf den wir bauen und vertrauen und auf den wir uns verlassen können, eine hilflose, schwache Karikatur, die sich vom freien Willen des unbußfertigen Menschen überwältigen lassen muss. All unser Trost, all unsere Gewissheit, sie werden dahin. Wir werden auf uns selbst und unsere Werke geworfen. Wir müssen auf uns vertrauen, denn Gott als der einzige Urheber und Vollender des Heils, der wäre ausgefallen. Gott wusste doch, dass Israel unbußfertig war. Gott wusste doch, dass Israel sich nicht bekehren würde. Gott wusste, dass Israel den Herrn Jesus Christus töten würde. Gott wusste das. Der Grund, warum sie noch verschont wurden, der Grund, warum dieser Feigenbaum trotz seiner Unfruchtbarkeit noch nicht abgehauen wurde, war ein anderer. Der Becher der Gräuel und Unreinheit, wie es in Offenbarung 17, Vers 4 heißt, dieser Becher war für Israel noch nicht voll. Gott kommt zum Gericht, wenn das Maß der Ungerechtigkeit voll ist. Und das war hier noch nicht der Fall. Ein paar Tropfen fehlten noch im Becher. Aber die sollten auch noch hineinfallen. Denn was geschah nun? Der Weingärtner umhegte den Feigenbaum nochmal ganz besonders. Und wie? Indem er selbst vor das Volk trat. Christus selbst. Die Sonne der Gerechtigkeit strahlte sie in vollem Glanz an. Gottes Offenbarung schien jetzt am hellsten, so hell wie nie zuvor. Und mit Christus kam notwendig auch der laute Ruf zur Umkehr. Diese Forderung Gottes ist nicht neu gewesen, immer noch genau die gleiche wie von Anbeginn an. Liebe mich mit allem, was du hast und bist. Das ist die unveränderliche Forderung Gottes an jeden einzelnen Menschen. Egal wann und wo, egal in welchen geistigen Verhältnissen, egal unter welchen äußeren Bedingungen. Jeder Mensch steht unter dieser Verpflichtung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aber die Lautstärke dieses Rufes, die Qualität, die ist unterschiedlich. Je heller und klarer die Offenbarung Gottes wird, desto lauter ertönt auch der Ruf zum Gehorsam. Und desto größer wird auch die Schuld derjenigen, die diesem Ruf nicht Folge leisten. Nicht ohne Grund ruft Christus über die unbußfertigen Städte aus: Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, nämlich durch mich, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis ins Totenreich hinabgeworfen werden. Das Volk stürzt sich ins Verderben. Sie hatten so lange die Maske der Frömmigkeit hochgehalten, aber irgendwann wird die weggerissen. Israel wendet sich offen gegen den Messias. Die Kirche des alten Bundes, das muss man sich mal vorstellen, die tötet den Immanuel, den Gott mit uns. Und so fallen die letzten Tropfen in den Sündenbecher und füllen ihn bis zum Rand. Das Volk ist reif fürs Gericht. Der Feigenbaum wird abgehauen und verbrannt. Die Wurzel wird ausgerodet. Das ist der Inhalt des Gleichnisses. Übrigens, diese Formulierung in der Schlachterbibel, diese Aussage des Weingärtners, ob er vielleicht noch Frucht bringt, ist nicht ganz eine Wiedergabe des Textes. Im Original sagt der Weingärtner wohl nur, wenn er denn Frucht trägt, dann Punkt, Punkt, Punkt. Das klingt längst nicht so enthusiastisch wie die andere Fassung. Aber nun die Frage an uns. Was nehmen wir hier Positives heraus? Können wir dieser Predigt irgendetwas Positives entnehmen? Gibt es an diesem Gleichnis etwas, was uns nicht einen Schauder über den Nacken jagt, sondern uns froh und zuversichtlich stimmen kann? Das gibt es in der Tat. Es ist ja Jahresende und wir wollen mal zurückblicken, und zwar nicht nur ins Jahr 2005, sondern fast 2000 Jahre zurück. Und wir wollen nämlich die Frage stellen: Warum hat der Herr das getan? Warum hat er den Feigenbaum abgehauen? Das Volk Israel als Nation zerstört. Warum hat er ihnen all ihre Vorrechte weggenommen? Dann lautet die verblüffende Antwort: Weil er sein Volk liebt. Nämlich sein Volk in Christus. Gott liebt sein Volk in Christus. Er liebt seine Erwählten. Er liebt die Nachkommen Abrahams, die Abrahams Glauben hatten und haben. Wenn Sie mal an einen anderen Text denken, an Römer 11 und das Bild vom guten Ölbaum und die Zweige, die dort herausgebrochen werden. Und wir fragen, warum sind denn diese vielen Zweige, nicht alle, aber viele, aus diesem Ölbaum herausgebrochen worden? Wurden sie deshalb rausgebrochen, damit sie auf der Erde liegen und verfaulen? Nein. Der Zweck war, dass Platz geschaffen wird für die wilden Triebe, für das Volk Gottes aus den Nationen, aus den Heidenvölkern, die in den Ölbaum namens Israel eingepflanzt werden. Israels Fall ist der Reichtum der Welt geworden. Ihr Verlust, der Reichtum der Heiden. Unser Reichtum. So lesen wir in Römer 11, Vers 12. Als der Feigenbaum aus dem Weinberg verschwand, als er abgehauen und gerodet wurde, da kamen die anderen Pflanzen zu Licht und Wasser und neuem Leben. Wir stehen hier vor dem Ratschluss Gottes, von dem wir nur so viel erfassen und begreifen können, wie die Bibel uns offenbart. Aus Israel ist der Heiland hervorgegangen, Jesus Christus. Und dasselbe Israel hat den Heiland nicht nur abgelehnt und verworfen, sondern ihn ans Kreuz genagelt und getötet. Und während sie damit einerseits die Sünde aller Sünden begingen und das Gericht über sich brachten, sorgten sie andererseits dafür, dass gerade dadurch das Heilswerk Gottes aufgeführt wurde. Und somit ist der Weg freigemacht für Juden und Griechen. Durch Buße und Glauben an diesen Christus Anteil an der Sündenvergebung und am ewigen Leben zu erlangen. Uns rettet keine Selbstgerechtigkeit, uns rettet kein Lippendienst, uns retten keine endlosen Geschlechtertafeln. Nur Christus rettet uns. Christus ist der Fels, auf den wir bauen müssen. Er ist der Weingärtner, der uns alles zukommen lässt, was wir benötigen. Auch im kommenden Jahr. Der auch im kommenden Jahr vor seinem Vater für uns eintritt. Und dafür wollen wir Gott danken. Und wir wollen ihn bitten, dass er uns auch im kommenden Jahr mit Früchten segnet. Mit reichlich Früchten, durch die wir ihm Dank sagen können. Denn das ist der Sinn der geistigen Früchte. Danksagung. Danksagung für Gottes Gnade. Amen.